Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
War es wirklich notwendig, die Schulen wegen Corona komplett zu schließen und die Schülerinnen und Schüler alleine zu Hause lernen zu lassen, mit all den Konsequenzen für ihre schulische und auch für ihre persönliche Entwicklung? Die Antwort auf diese Frage fällt höchst unterschiedlich aus, wenn man vor den Ferien in verschiedene Länder blickt. Die einen setzen auf digitalen Unterricht, bei den anderen hat das nie richtig funktioniert und die Wiedereröffnung der Schulen wird forciert. Um all das geht es heute bei uns in der Weltzeit. Ich bin Ellen Hering und ich freue mich, dass Sie dabei sind. In Israel sind die Schulen bereits seit Anfang Mai wieder offen. Man wollte so schnell wie möglich zur Normalität zurückkehren. Aber der Preis ist hoch, denn inzwischen haben Dutzende Einrichtungen schon wieder geschlossen. Benjamin Hammer in Tel Aviv, wie kam es denn jetzt zu diesen neuerlichen Schließungen?
Am Anfang stand, dass Israel im März und April vergleichsweise gut durch die Corona-Krise gekommen ist. Das führte dann zu einer recht selbstbewussten Reaktion der israelischen Regierung, die dann eben im Mai Wirtschaft und Bildungssystem schnell geöffnet hat, weil eben die Furcht vor wirtschaftlichen Schäden größer war als vor einer neuen Corona-Welle. Und das führte dazu, dass die Schulen sehr schnell geöffnet wurden. Ein, zwei Wochen begrenzt, dann aber mit voller Klassenstärke. Und dann kamen die ersten Berichte, dass Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte die Regeln nicht immer einhalten. Geht ja auch nicht. In der Regel gibt es immer Ausnahmen, Abweichungen. Und dann beispielsweise ein Gymnasium in Jerusalem, über 100 infizierte Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte. Und aktuell sind es schon für das kleine Israel ziemlich heftige Zahlen. 25.000 Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte befinden sich in Quarantäne und über 260 Kitas und Schulen sind geschlossen. Also das sind schon recht deutliche Konsequenzen.
Wie soll das jetzt weitergehen? Jetzt sind ja erst mal Ferien. Hat man schon einen Plan, wie das dann danach aussehen soll?
Nein, eigentlich nicht. Die israelische Regierung versucht sich zweigleisig, einmal konsequent handeln und dann auf der anderen Seite aber keine Verkleinerung der Klassenstärke. Bedeutet, wenn auch nur ein Fall in einer Schule auftritt, dann wird die gesamte Schule geschlossen, also nicht etwa der Blick auf verschiedene Klassen oder Stufen. Nein, die ganze Schule muss schließen. Aber dass man zum Beispiel wieder in das, was hier Kapselsystem genannt wird, zurückkehrt, kleinere Klassen, mehr Abstand, davon höre ich im Moment nichts. Es wird also weitergemacht. Ja, und Eltern, mit denen ich gesprochen habe, die schauen dann schon auch mit Sorge auf den 1. September, auf Anfang September, wenn die Schulen wieder öffnen sollen, mit ähnlichen Ängsten und Sorgen wie in Deutschland, weil das Virus wird ja dann weiterhin da sein.
Wenn wir jetzt noch mal zurückblicken auf die Zeit, als die Schulen geschlossen waren, der digitale Unterricht war ja eigentlich für alle das Gebot der Stunde. Wie hat denn das funktioniert in Israel? Wie gut oder schlecht?
Also, ich habe mit meinen Kolleginnen gesprochen, die das aus eigener Erfahrung mit ihren Kindern bewerten können. Und da muss ich sagen, war die Reaktion doch eher negativ. Die sprechen eben deutlich von verlorenen Wochen bis Monaten. Eine Tochter, die 13-jährige Juli, hat heute ihr Zeugnis bekommen, ohne Noten. Sonst sind da selbstverständlich Noten drauf. Aber das ist möglicherweise ein Zeichen für ein, ja, nicht verlorenes Schuljahr, aber verlorene Schulmonate. Und das hat mich schon ein bisschen überrascht, denn Israel attestiert sich ja selbst ganz gerne, die Start-up-Nation, die Hightech-Nation zu sein. Ist sie auch. Aber im Bildungsbereich scheint es da keinen technologischen oder kulturellen Vorsprung zum Beispiel gegenüber Deutschland gegeben zu haben. Also die ähnlichen Klagen, dass das auf Zoom zum Beispiel einfach nicht so gut klappt mit dem Matheunterricht, dass die Klassen zu groß sind, dass Schülerinnen und Schüler und Eltern, aber auch Lehrkräfte überfordert waren.
Und gibt es jetzt auch in der israelischen Gesellschaft bestimmte Gruppen, die da besonders außen vor sind?
Ja, die gibt's. Das ist schon auch ein wichtiger Unterschied oder ein Alleinstellungsmerkmal in Israel. Und da geht's um zwei Bevölkerungsgruppen vor allem, die Ultraorthodoxen und die arabischen Israelis. Da geht's darum, dass diese Gruppen statistisch gesehen weniger Geld zur Verfügung haben. Es gibt aber auch religiöse Gründe. Gerade bei den Ultraorthodoxen, bei den sehr frommen Juden ist es so, dass es für viele Eltern undenkbar ist, ihren Kindern einen Laptop mit Internetanschluss zur Verfügung zu stellen, aus religiösen Gründen. Ja, und diese Kinder, die sind natürlich dann wirklich im wahrsten Sinne des Wortes abgehängt. Auch wenn sie ein anderes Schulsystem besuchen, ist dort eben an Homeschooling, an Teleunterricht nicht zu denken.
Vielen Dank, Benjamin Hammer, nach Tel Aviv, wo die Schulen jetzt wieder geschlossen sind, aber Gott sei Dank dann auch nächste Woche die Ferien anfangen. Dankeschön.
Sehr gerne.
Kinder und Jugendliche als Virenschleudern. Das ist eine Horrorvorstellung. Denn sollte sich zeigen, dass die Jungen doch ansteckender sind als bisher gedacht, dann wird das nichts mit der vollständigen Wiedereröffnung der Schulen nach den Ferien. Dann geht es weiter mit dem Distanzunterricht und dem Homeschooling. Wer in einem Land lebt, in dem das digitale Arbeiten zur Normalität gehört, der hat dann einen klaren Standortvorteil. Carsten Schmiester ist unser Korrespondent in Skandinavien und im Baltikum. Dort tragen die Kinder einen digitalen Schulranzen. Und das war auch schon vor der Corona-Pandemie so.
Wo immer man hinschaut, im hohen Norden oder auch im Nordosten, die Leute sind buchstäblich bestens vernetzt. Im Sinne von online. Schnelles Internet für alle, das ist von Island bis Dänemark, von Norwegen bis ins Baltikum längst eine Selbstverständlichkeit und hat in der Corona-Krise nicht nur den Berufstätigen im Homeoffice enorm geholfen, sondern auch den Schulen und Schülern beim Distanzunterricht, den es überall gab. Auch im kleinen baltischen Estland, dem europäischen Digitalvorzeigestaat schlechthin. Mit einem sogar in der Verfassung garantierten Recht auf Zugang zum Internet und einer langen Geschichte digitaler, privater und öffentlicher Dienstleistungen. Seit fast 20 Jahren gibt es dort die eCol, eine Online-Plattform für digitalen Unterricht und digitale Schulorganisation. Schon vor Corona haben 85% aller Schulen im Land dieses Tool genutzt. Erfahrene Lehrer bekamen eine Zusatzausbildung als Spezialisten für Technologie, Integration und unterstützten die Schulen bei der Einführung der neuen Systeme. Schließlich gibt es seit 4 Jahren den eColiKot, den elektronischen Schulranzen. Das ist ein Portal, das Schülern und Lehrern Lern- und Lehrmaterial für alle Jahrgangsstufen bereitstellt. Wobei digitaler Unterricht zu Hause laut Rektor Maid Töytoja vor allem für die unteren Klassen anfangs noch als besondere Herausforderung gesehen wurde, allerdings zu Unrecht. Wir hatten hinsichtlich der jüngsten Kinder die größten Bedenken. Aber dank der Tatsache, dass auch sie und ihre Lehrer Distanzunterricht schon vorher geübt hatten, waren diese Sorgen völlig unbegründet. Nach 8 Wochen ohne jeden Präsenzunterricht ging Estland dann vor den Sommerferien langsam wieder heraus aus dem voll digitalen Schulmodus. Und Töytoja zog eine zufriedene Bilanz. 95% der Lehrer sagen, dass der Lehrplan in diesen 2 Monaten erfüllt wurde. Wir hatten zwar die ersten 2 Wochen Probleme mit der Arbeit im digitalen Raum, aber dann hat die Schularbeit gut geklappt. Allerdings räumt auch er ein, dass die Umstellung gerade in Nicht-Kernfächern, wo digitaler Unterricht weniger geübt war, besonders angestrengt hat, beispielsweise in Kunst oder Sport. Aber unterm Strich war das eine tolle Erfahrung, die meiner Meinung nach die Schulen in Estland weiter gestärkt und bereichert hat. Schüler und Schülerinnen wie Maria sehen das nicht ganz so positiv. Ihnen fehlte oft die soziale Komponente. Probleme gab es nicht, aber zum Schluss wurde es langweilig ohne meine Freundin. Ich gehe lieber wieder in die richtige Schule. Ein anderes soziales Problem hatte in Dänemark dazu geführt, dass nach nur ein paar Wochen mit komplett geschlossenen Schulen schon im April die Kitas und Grundschulen bis Klasse 5 als erste wieder geöffnet wurden. Mit strengen Distanz- und Hygienevorschriften. Ministerpräsidentin Mette Frederiksen von den Sozialdemokraten begründete die Eile. Warum wir mit den Kindern beginnen, hat einen medizinischen und einen gesellschaftsökonomischen Grund. Als Gesellschaft können wir viel gewinnen, weil es für viele Familien schwierig ist, einen gut funktionierenden Alltag hinzubekommen, wenn man zu Hause arbeitet und gleichzeitig die Verantwortung für vielleicht 3 Schul- oder sogar Kleinkinder trägt. Den von Frederiksen angesprochenen medizinischen Grund erläuterte Allan Randrup Thomsen, Professor für Virologie an der Uni Kopenhagen. Man hielt, wie etwa auch auf Island, die Gefahr, die von Kindern ausgeht, für nicht allzu groß. Wir wissen, dass Kinder das Virus haben können, ohne Symptome zu zeigen, und dass Personen ohne Symptome andere anstecken können. Deshalb müssen wir annehmen, dass Kinder andere infizieren können. Aber in welchem Ausmaß, das wissen wir nicht. Bei anderen Atemwegsinfektionen sind es ja oft die Kinder, die ihre Eltern anstecken. Aber hier ist es anders. Da sind die Kinder wohl nicht so hart betroffen. Diese Einschätzung hat bei vielen Eltern in Dänemark allerdings zu skeptischen Reaktionen geführt. Zehntausende organisierten sich in sozialen Netzwerken zu Protestgruppen, weil sie nicht wollten, dass ihre Kinder zu, Zitat, Versuchskaninchen wurden. In Schweden gab es diese Probleme so nicht, jedenfalls nicht offiziell. Im Zuge des entspannten schwedischen Weges durch die Corona-Krise war die rot-grüne Minderheitsregierung auch der Empfehlung des Staatsepidemiologen Anders Tegnell gefolgt, Kitas und Grundschulen, die in Schweden bis zur 9. Klasse gehen, bis zu den langen Sommerferien nicht zu schließen. Hauptgrund war der Gedanke, Gesellschaft und Wirtschaft die Pandemie so wenig wie möglich spüren zu lassen. In Schweden ist es nicht nur üblich, sondern für die meisten Paare auch ökonomisch absolut notwendig, dass beide Partner voll arbeiten. Nur für Schüler weiterführender Schulen und Studenten galt deshalb Distanzunterricht. Sie konnten allein zu Hause bleiben. Das hat dann noch ganz gut funktioniert, während es bei den Grundschulen ein Problem gab, das erst jetzt öffentlich diskutiert wird. Denn obwohl diese Schulen und auch die Kitas immer offen waren, haben nach einem Bericht des öffentlichen schwedischen Radios hunderte Eltern, die es sich leisten konnten, ihre Kinder verbotenerweise nicht in die Betreuung oder den Unterricht geschickt. Aus Angst, sie könnten erst sich anstecken und dann die Familie. Jetzt fürchtet die Schulbehörde angesichts weiter hoher Neuinfektionszahlen, dass das nach den Sommerferien so weitergeht oder sich sogar ausweitet und droht mit Geldstrafen, die bis zu umgerechnet 1000 Euro hoch sein können. Bei den besorgten Eltern kommt das natürlich nicht gut an. Lisa Meiler aus Helsingborg ist chronisch krank, zählt damit zur Corona-Risikogruppe und hat eine 12-jährige Tochter, die sie auch, um sich selbst zu schützen, von der Schulpflicht befreit haben möchte. Ohne große Aussicht auf Erfolg, sagt sie.
Die
kommen uns nicht entgegen, sondern drohen mit der Peitsche. Viele Eltern haben jetzt Angst davor, von der Sozialbehörde angezeigt zu werden und sind traumatisiert.
In Israel wurden die geöffneten Schulen gerade wieder geschlossen. Und die Schweden verhängen Bußgelder gegen Eltern, die ihre Kinder in Corona-Zeiten lieber zu Hause lernen lassen wollen. Nur zwei Beispiele. Aber kann und darf man eigentlich die Länder so vergleichen? Internationale Vergleichsstudien darüber, wie die Bildungseinrichtungen einzelner Länder über die Zeit der Corona-Krise gekommen sind, die gibt es natürlich noch nicht. Wir sind ja noch mittendrin. Aber es gibt durchaus vergleichende Bildungsstudien, die gewisse Rückschlüsse zulassen. Die bekannteste ist die PISA-Studie der OECD, aber es gibt auch Mathematik- und naturwissenschaftliche Studien oder die Lesestudie IGLU, an der über 50 Länder teilnehmen. Durchgeführt werden diese Studien von der International Association for the Evaluation of Educational Achievement, kurz IEA. Frei übersetzt ist das eine Organisation, die Bildungserfolge misst. Ihr Sitz ist in den Niederlanden und ihr Direktor ist der Bildungsforscher Dr. Dirk Hastedt. Herr Hastedt, neben den genannten Studien untersuchen Sie auch die Fortschritte bei der Digitalisierung im Bildungsbereich. Gibt es denn da nach Ihren Erkenntnissen Länder, die besonders herausragen, die das besonders gut machen?
Ja, Frau Hering. Neben den großen internationalen Studien, die Sie benannt haben, führen wir seit 2013 alle 5 Jahre zu Computerkompetenzen von Schülern durch, die ICILS. 2013 haben wir 21 Bildungssysteme und 2018 haben wir 14 Bildungssysteme, die teilgenommen haben an der Schule, darunter viele europäische Länder, aber auch Länder von Australien bis in die USA oder Korea bis Chile. Wir haben dabei 8 Klässler getestet. 2013 zeigten die Schüler der Tschechischen Republik die besten Ergebnisse, gefolgt von Australien und Polen. 2018 hatten die dänischen Schüler die Nase vorn, gefolgt von Korea und Finnland. Die Tschechische Republik hat 2018 nicht teilgenommen. Deutschland belegt jeweils Plätze im oberen Mittelfeld, aber wir haben keine Verbesserung zwischen 2013 und 2018 gesehen, sondern eher eine leichte Verschlechterung der Ergebnisse.
Hat Sie das jetzt eigentlich überrascht mit der Tschechischen Republik und Polen? Die skandinavischen Länder, das weiß man schon, die sind ganz vorne, aber an die osteuropäischen hat man jetzt eigentlich, also hätte ich jetzt eigentlich gar nicht so gedacht.
Ja, da haben Sie recht. Es hat mich persönlich auch überrascht. Insbesondere bei vielen internationalen Bildungsstudien sind es so die asiatischen Tiger Countries, die am besten abschneiden. Wir hatten diesmal Korea dabei. Die haben allerdings auch relativ gut abgeschnitten, aber deutlich hinter der Tschechischen Republik oder auch hinter Dänemark.
Sie sammeln ja, das ist ja das Interessante in diesen Studien, auch so Hintergrundinformationen, also fragen die Familiensituation zum Beispiel ab oder die Ausstattung im Haushalt mit digitalen Geräten. Was hat man denn dabei eigentlich festgestellt? Welche Rolle spielt die Familie?
Das war ein Ergebnis, was uns besonders überrascht hat, dass das Elternhaus doch eine sehr große Rolle bei Computerkompetenzen hat. Und dieser Zusammenhang ist noch stärker, als wir das bei Fähigkeiten wie Mathematik, Naturwissenschaften oder Lesekompetenzen kennen.
Das ist allerdings interessant. Gibt es da eine Erklärung für?
Ja, es gibt durchaus Erklärungen dazu. Primär haben wir festgestellt, dass vielen Schülern Computerkompetenzen im Unterricht gar nicht beigebracht werden. Und das zieht sich leider auch durch alle Länder durch, dass ein Großteil der Schüler diese Kenntnisse entweder zu Hause durch ihr Elternhaus erwirbt oder eben gar nicht. So haben wir zum Beispiel rausbekommen, dass in Deutschland 24% der Schüler sagen, dass sie in der Schule gelernt haben, dass es wichtig ist, E-Mails und deren Anhänge zu überprüfen. In Dänemark immerhin 37 und in Portugal 72%. Das heißt aber, dass ein Großteil der Schüler diese Kompetenzen nicht in der Schule lernt, sondern entweder zu Hause oder, wie gesagt, sie werden sie gar nicht erwerben können.
Das heißt also, die Lehrerinnen und Lehrer müssten viel mehr Medienkompetenz vermitteln in der Schule?
Das ist richtig. Alle internationalen Studien, die Lehrer befragen, welche Fortbildung sie gerne hätten, zeigen alle in allen Ländern, dass Computerkompetenzen den höchsten Bedarf haben, den die Lehrer dort markieren. Also wir lassen die Lehrer ein bisschen alleine und es ist nicht so, dass die nicht wollen. Aber Lehrer, die sich unsicher fühlen, die meinen, diese Kompetenzen nicht zu haben, werden Computer sicherlich weniger im Unterricht einsetzen. Und ganz außer Frage steht, dass die das sicherlich auch nicht unterrichten werden.
Wir sprechen ja in Deutschland auch ganz viel über soziale Benachteiligung und jetzt ganz besonders in der Corona-Krise auch die soziale Benachteiligung derer, die auch zu Hause gar nicht so gut ausgestattet sind mit Computern oder eben deren Eltern vielleicht gar nicht umgehen können mit den digitalen Medien. Gibt es denn eigentlich Länder, die das ganz gut ausgleichen können?
Also was wir sehen ist, dass in allen Ländern ein Teil der Schüler abgehängt werden. Wenn wir Schüler befragt haben, haben wir sie gefragt, ob sie Computer zu Hause haben. Aber in einer Situation, wo vielleicht auch die Eltern zu Hause arbeiten und Computer brauchen und auch Geschwister, ist natürlich die Anforderung auch an die Ausstattung, die zu Hause zur Verfügung stehen, eine ganz, ganz andere. Wir sehen aber, dass es wichtig ist, dass die notwendigen Grundlagen schon in der Schule gelegt werden. In dem Moment fällt es Schülern natürlich leichter, auch in einen digitalen Unterricht zu wechseln. Also wenn wir beispielsweise mal Dänemark uns anschauen. In Deutschland haben beispielsweise nur 30% der Schüler einen E-Mail-Account in der Schule. In Dänemark sind es 91%. Wow. WLAN-Zugang in der Schule haben 26% der Schüler in Deutschland. In Dänemark sind es 100%, in Finnland 91%.
Ja, das ist natürlich krass.
Wir sehen also da große Unterschiede. Ja. Auch was gerade jetzt wichtig ist, solche Kooperationstools wie zum Beispiel Google Docs, um Zusammenarbeit zu ermöglichen. Dort sehen wir, dass 16% der Schüler in Deutschland solchen Zugang haben. In Dänemark oder Finnland sind es 97%. Und das sind Daten von 2018, also von vor der Corona-Krise. Und insofern sind da natürlich ganz andere Ausgangslagen in den einzelnen Ländern, die wir da sehen.
Vielen Dank, Dr. Dirk Hastedt von der International Association for the Evaluation of Educational Achievement, kurz IEA, eine Organisation in den Niederlanden, die Bildungserfolge misst. Und Dr. Dirk Hastedt hat uns überrascht damit, dass unter anderem Tschechien quasi ein europäischer Überflieger ist beim digitalen Lernen. Das zumindest legen die genannten Studien nahe. Wie sieht es jetzt in der Praxis aus, genauer in der Corona-Krise in Tschechien? Dafür sind wir verbunden mit Kilian Kirchgessner. Er lebt und arbeitet in Prag als Korrespondent und er hat selbst Kinder. Herr Kirchgessner, wie erklären Sie sich, dass Tschechien so gut abschneidet beim digitalen Lernen?
Also man muss vor allem sagen, dass jetzt in der Corona-Zeit ist natürlich von Seiten der Eltern, aber auch von Seiten von Schulpolitikern durchaus auch viel Kritik gab an dem, wie das Ganze lief. Tschechien war genauso unvorbereitet auf diese Situation, was das Schulwesen anbetrifft, wie alle anderen Länder auch. Vor allem hat in der Corona-Zeit Tschechien aber etwas geholfen, was ich als weiche Faktoren bezeichnen würde. Zum einen ist da eine ungeheuerliche Disziplin, die im Schulunterricht generell vorhanden ist, auch in normalen Zeiten, dass da also also wirklich ist mucksmäuschenstill ist in den Klassen, dass die Schüler aufstehen, wenn der Lehrer reinkommt und so weiter. Das ist ein bisschen Trim natürlich dabei, aber etwas, was natürlich in den Zeiten, wo dann das Ganze auf Distanz stattfindet, das Lernen, möglicherweise etwas ist, wo dann die Schüler eben mit einer ähnlichen Disziplin und einer ähnlichen Aufmerksamkeit und Konzentration sich auch diesen Aufgaben widmen. Und das andere, noch ein weicher Faktor, es gab in Tschechien von Anfang an Betreuungsgeld für Eltern, die nicht zur Arbeit gehen konnten, weil sie sich um minderjährige Kinder kümmern mussten. Und das hat natürlich es ein wenig erleichtert, dass man da nicht den Spagat schaffen musste zwischen Homeoffice als Eltern natürlich selbst und zum anderen als Aushilfslehrer dann da fungieren musste. Da konnte man sich ein wenig konzentrieren auf die Kinder. Auch das hat natürlich geholfen.
Ja, das ist ja ein ziemlich wichtiger Faktor, denke ich. Wie lief denn dann das Homeschooling eigentlich ab? Also sind die Eltern da auf dieses digitale Lernen, das ja keinen Präsenzunterricht mehr vorsieht, sind die darauf eingestellt?
In Tschechien ist das ganze Schulsystem sehr kompetitiv. Das heißt, viel Aufmerksamkeit von Seiten der Bildungspolitik beschäftigte sich mit der Frage der Aufnahmeprüfungen. Aufnahmeprüfungen von Abiturienten auf die Universitäten, aber auch Aufnahmeprüfungen beispielsweise von Grundschülern, die auf das Gymnasium jetzt wechseln sollen. Da lief also sehr viel Aufmerksamkeit der Politik darauf, wie schafft man das in Corona-Zeiten, wo die Aufnahmeprüfungen nicht in Präsenz möglich sind. Aber dieses System zeigt natürlich auch, dass Eltern generell in Tschechien es gewöhnt sind, sehr viel Energie auf den Bildungserfolg ihrer Kinder zu verwenden, weil eben der Bildungserfolg davon abhängt, auf welche Schulform man kommt. Und das wiederum hängt davon ab, wie gut man vorbereitet ist auf diese Aufnahmeprüfungen. Mit allen Vor- und Nachteilen natürlich. Aber die Grundeinstellung, ich muss meinen Kindern helfen, ich muss ihnen zur Hand gehen, damit sie einen Bildungserfolg erzielen, das ist in den Elternhäusern tatsächlich sehr, sehr präsent.
Wie kompetent ist denn eigentlich das Personal in den Schulen in Sachen Digitalisierung?
Bildungsforscher sagen, ich habe neulich mit einem gesprochen, der führende Bildungsforscher Tschechiens ist, der gesagt hat, hoffentlich gibt diese Corona-Situation jetzt einen Impuls, dass tatsächlich die Universitätsabsolventen, die auf Lehramt ausgebildet werden, besser darauf vorbereitet werden, was diese digitalen Formate anbetrifft. Der Bildungsforscher, mit dem ich sprach, sagte, dass jetzt in der Corona-Situation sich viele Lehrer auch damit auseinandersetzen mussten, die gehofft hatten, dass das in ihrer Karriere bis zum Ruhestand dann doch noch an ihnen vorbeiginge. Insofern ist er der Meinung, dass es da viele gibt, die da jedenfalls nicht zu den Digital Natives gehören oder da diese Grundbegeisterung haben. Generell muss man aber sagen, dass Tschechien ein Land ist, das digital ausgesprochen affin ist. Das gilt, denke ich, auch für viele Schulen, das gilt für die Eltern, das gilt für die Schüler. Das merkt man bei einem Blick auf die Volkswirtschaft. Tschechien gehört zu den Ländern, die zwar nicht so wie die skandinavischen Länder oder auch wie die baltischen Länder, wie Estland insbesondere, an der Speerspitze stehen des digitalen Fortschrittes, aber der Anteil des durch Digitaltechnologie generierten Bruttoinlandsprodukts ist wesentlich höher als beispielsweise in Deutschland. Und es gibt einige weltweite Champions, die aus Tschechien stammen in dieser Digitaltechnologie. Das heißt also, das ist etwas, wo in den letzten Jahren unglaublich viel passiert ist und wo man tatsächlich einfach eine Grundaffinität auch merkt. Und das ist etwas, was natürlich in den Schulen sich irgendwie auch abbildet, auch wenn es im Weiter- und Fortbildungsbereich da noch einen großen Weg zu gehen gibt, wie mir Forscher sagten.
Nun wird bei uns sehr viel über die Gefahr gesprochen, dass Kinder, die aus sogenannten bildungsfernen Familien kommen, da beim Homeschooling und eben dem Fehlen des Präsenzunterrichts durchs Rost fallen, dass die zurückbleiben und dadurch eine Bildungsungerechtigkeit entsteht. Ist es auch in Tschechien Thema?
Das ist natürlich ein Thema und da gibt es zwei Instrumente, wo die Politik versucht, ein wenig gegenzusteuern. Das eine Instrument ist, dass das öffentlich-rechtliche Fernsehen einen Kinderkanal unterhält und der hat mehr oder weniger unmittelbar mit Ausbruch der Corona-Schließungen der Schulen sein ganzes Programm umgestellt und da sehr viel Bildungsfernsehen gesendet, sodass man da auch Leute erreicht hat, die in Sachen Hardware-Ausstattung möglicherweise nicht so gut dabei sind. Und das zweite ist, vom Ministerium gab es auch relativ schnell diverse Apps für Smartphones, damit ein bisschen der Unterschied zwischen den verschiedenen Schulen ausgeglichen wird. Selbst wenn ein Kind also auf einer Schule ist, die weniger affin ist in dieser Richtung, hat es die Möglichkeit gehabt, eben durch diese Apps tatsächlich auf Unterrichtsstoff zuzugreifen und war dann nicht ausschließlich von den eigenen Lehrern, von der eigenen Schule abhängig. Natürlich setzt auch das beides wiederum voraus, dass die Eltern da engagiert dahinter sind, aber die Hürde, was zumindest die technischen Einrichtungen und die technischen Hintergründe anbetrifft, die hat man damit versucht, möglichst niedrig zu halten.
Und wie ist jetzt der Bildungsplan in Tschechien für die Zeit nach den Sommerferien?
Offiziell gehen immer noch die Bildungspolitiker und auch die Eltern und Lehrer davon aus, dass die zweite Welle ausbleibt. Die Zahlen in Tschechien sind auch tatsächlich im Moment so, dass es sehr überschaubar ist alles und dass man davon ausgeht, dass nach den Sommerferien im September alles wieder mit Präsenzunterricht weitergeht. Ob das Ganze sich dann tatsächlich so rausstellt oder ob es mit dem Homeschooling noch weitergehen muss, das wird sich wahrscheinlich erst über die Sommermonate zeigen.
Danke, Kilian Kirchgessner aus Prag, dass Sie Zeit für uns hatten. Danke für den Einblick ins tschechische Bildungssystem. Tschechien, Israel, Skandinavien und auch ein bisschen Deutschland. Wir haben heute in der Weltzeit gefragt, wo das digitale Lernen gut oder weniger gut funktioniert. Es ist ein Zwischenbericht, denn nach der Sommerpause werden sich die alten Fragen neu stellen. Das steht fest. Schön, dass Sie dabei waren. Ich bin Ellen Hering und bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.